Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Die anstehende WM steht für eine Zäsur in vielerlei Hinsicht, aber auch für viele Premieren. Es ist die erste WM in der Wüste, die erste mitten in der Fußballsaison und zum ersten Mal findet eine Fußball-WM in einem islamisch geprägten Land statt. Doch auch außerhalb Katars prägen religiöse Einflüsse den Fußball im Nahen und Mittleren Osten. Häufig entladen sich konfessionelle Spannungen in den Stadien. Mitunter fördern allerdings prominente Spieler auch gegenseitiges Verständnis. Ronny Blaschke widmet sich in diesem Teil 5 unserer WM-Serie, dem Fußball und der Religion.
Nur wenige Länder im Nahen Osten sind so sehr von konfessionellen Spannungen geprägt wie der Libanon. Von den 18 anerkannten Glaubensgemeinschaften streiten sich vor allem 3 große Gruppen um einflussreiche Positionen. Maronitische Christen sowie schiitische und sunnitische Muslime.
Und das spiegelt sich dann eben auch im Fußball wieder. Also es gibt dann eben, die Vereine gehören dann eben auch immer einer Religionsgemeinschaft an, weil das eben immer irgendwie sunnitisch gegen schiitisch, maronitisch gegen orthodox, drusisch gegen sunnitisch oder was auch immer.
Der Islamwissenschaftler Jakob Kreis beschreibt in seinem Buch Spielball der Scheichs den Fußball im Nahen Osten und in Nordafrika. Und er befasst sich darin auch mit den religiösen Trennlinien im Libanon. Die Fußballclubs Nejme und Al-Ansa vereinen mehrheitlich Sunniten hinter sich. Sie sind finanziell von Saad al-Hariri abhängig, dem Sohn des früheren libanesischen Ministerpräsidenten Rafik al-Hariri, der 2005 einem Attentat zum Opfer fiel. Ihr Clubrivale Al-Ahed zieht Schiiten an und liegt in der Obhut der Hisbollah. Auch Maroniten und Drusen unterstützen eigene Clubs. Gewalt und gegenseitige Manipulationsvorwürfe gehören zum Alltag, berichtet Jakob Kreis.
Deswegen wurde auch im Libanon schon vor Corona schon jahrelang immer ohne Zuschauer gespielt, weil es immer wieder eben zur Auseinandersetzung gekommen war. Und da ist eben auch immer die Angst an die Regierung, dass es nicht nur sozusagen Fanausschreitungen bleiben, sondern dass sich so eine Art neuer Bürgerkrieg oder bürgerkriegsähnliche Zustände eben entzünden können, weil die Vereine eben so stark auch mit politischen Gruppierungen verflochten sind.
In der arabischen Welt ist der Islam die prägende Religion, allerdings mit vielfältigen Strömungen und Traditionen. Religiöse Minderheiten werden damit unter an den Rand gedrängt.
Victims of a fire that killed dozens of people at a church in Giza have been laid to rest.
In Ägypten etwa sind 10% der Bevölkerung koptische Christen. Mehrfach wurden sie angegriffen und schikaniert. Zehntausende Kopten haben Ägypten deshalb verlassen. Wenige von ihnen schaffen es in einflussreiche Positionen, zum Beispiel der Fußballer Hani Ramsi, der ab Mitte der 90er Jahre auch für Werder Bremen und den 1. FC Kaiserslautern spielt. Leo Wigger, Redakteur des Nahostmagazins Zenit, befasst sich seit langem mit dem Fußball in der arabischen Welt.
Es ist aber tatsächlich so, dass von dieser Minderheit der Kopten kaum welche im ägyptischen Fußball anzutreffen sind. Also tatsächlich haben es nur so rund ein Dutzend koptische Spieler geschafft, in den letzten 30 Jahren in die erste ägyptische Liga zu kommen. Aktuell gibt es sogar nur einen einzigen koptischen Spieler in der ägyptischen Liga mit Hunderten von professionellen Spielern.
In etlichen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens sind religiöse Freiheiten an politische Entwicklungen gekoppelt. Im schiitisch geprägten Iran wird 2015 Andranik Temurian zum Kapitän des Nationalteams ernannt, als erster Christ in 95 Jahren Verbandsgeschichte. Temurian gehört der armenischen Minderheit an, einer der besser integrierten Bevölkerungsgruppen im Iran, sagte Leo Wigger und erläutert den Kontext der Nominierung.
Es war die Zeit des Atomabkommens, es war die Zeit, als die Moderaten im Aufwind waren in Iran, aber die Ernennung von beispielsweise einem sunnitisch-balutschischen oder eines Baha'is als Kapitän der Nationalmannschaft, also von Minderheiten, die eine ungleich größere Diskriminierung erfahren, eine solche Ernennung, das hätte noch einmal einen anderen Symbolcharakter gehabt.
In kaum einem anderen Land wird der Fußball so sehr durch Religiosität geprägt wie im Iran. Doch es gibt Widersprüche. Jahrzehntelang untersagt der Klerus iranischen Frauen den Zutritt in die Stadien. Im selben Zeitraum bestreitet die Nationalmannschaft des Nachbarlandes Irak wegen der angespannten Sicherheitslage im eigenen Land immer wieder ihre Heimspiele in Teheran. Und irakische Frauen dürfen von den Tribünen aus zuschauen, berichtet Christoph Becker von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Vor dem Hintergrund, dass durchaus wesentliche Bestandteile der irakischen Bevölkerung genau wie die Iraner auch Schiiten sind, ist die religiöse Begründung für den Ausschluss iranischer Zuschauerinnen, also auch wenn man kein abgeschlossenes Theologiestudium hat, durchaus anzuzweifeln.
Die FIFA untersagt eigentlich politische und religiöse Botschaften in den Stadien. Doch der iranische Verband setzt sich für seine strenggläubigen Zielgruppen darüber hinweg und nimmt auch Sanktionen in Kauf. Christoph Becker nennt ein Beispiel.
So war zum Beispiel vor der Weltmeisterschaft 2018 ein WM-Qualifikationsspiel rund um den Ashura-Feiertag, einen der höchsten schiitischen Feiertage, angesetzt. Das Spiel wurde nicht angepfiffen, bevor nicht auch entsprechend religiöse Slogans im Azadis-Stadion verbreitet wurden und Banner ausgerollt wurden. Und die Geldbuße wurde dann eben anschließend bezahlt und sehenden Auges in Kauf genommen.
Viele iranische Frauen, die zu Hause nicht ins Stadion durften, können ihr Nationalteam nun bei der Weltmeisterschaft aus nächster Nähe unterstützen. In Katar spielt das Thema Religion in der Vorbereitung eher eine untergeordnete Rolle. Rund um die Stadien soll in den kommenden Wochen auch Bier mit Alkohol ausgeschenkt werden, allerdings nicht während der Spiele. Es ist ein Zugeständnis an westliche Zuschauer, das viele religiöse Katarer ablehnen.
Ronny Blaschke hat aufgezeigt, wie religiöse Einflüsse den Fußball im Nahen und Mittleren Osten prägen. Die anderen Teile unserer WM-Serie dazu finden sich auf deutschlandfunk.de/sport.